Im Jahr 1173 nach Christus wurde eines der berühmtesten Bauwerke der Welt begonnen zu bauen. Tonnen von Marmor wurden an die Baustelle geschleppt. Die Bauarbeiter waren begeistert über das große Projekt. Es sollte ein 100 Meter hoher, freistehender Glockenturm gebaut werden. Es wurden die Arbeiten aufgenommen, die Bauarbeiter fingen an zu arbeiten und alles lief nach Plan bis zum dritten Stockwerk. Das dritte Stockwerk wurde 12 Jahre später fertiggestellt und irgendwas war anders als sonst. Die Pendel zeigten nicht mehr geradewegs nach unten, sondern hatten einen gewissen Ausschlag. Alles war irgendwie krumm und schief. Die Wasserwagen zeigten an, dass alles, was vor ein paar Monaten noch gerade war, auf einmal krumm und schief ist. Und mit dem bloßen Auge war zu erkennen, dass der Turmstumpf schief und krumm war. Ich rede von dem bekanntesten Gebäude der Welt, der schiefe Turm von Pisa. Ich glaube, jeder von uns kennt diesen Turm. Was war passiert? Der schiefe Turm von Pisa ist auf einer Sandplatte gebaut worden, auf einem aufgefüllten alten Hafenbecken. Und auf der Südostseite des Turmes war ein riesiger Sandhügel voller Morast unter dem Erdreich versteckt. Je höher der Turm gebaut wurde, desto größer wurde die Last, die auf das Fundament drückte. Und nach kippte der Turm langsam Richtung Südosten. Über die Jahre hinweg wurde der Turm noch fertiggestellt. Statt den 100 Metern ist er nur 50 Meter hoch. Aber alles gut, bis der Tag kam, als der Turm so schief stand, dass er drohte umzukippen. Es wurden Hunderte von Architekten und Statiker beauftragt, diesen Turm zu retten. Tag und Nacht überlegten sie sich Lösungsansätze, wie man diesen schiefen Turm retten kann. Dieser schiefe Turm, der zu einem Wahrzeichen der Welt geworden wurde, der Glockenturm vom Dom in Pisa ist, er sollte gerettet werden und Tag und Nacht wurde daran gearbeitet. Es wurden riesige Bleiklötze auf die eine Seite gestellt des Fundamentes, um ihn wieder auf die andere Seite zu drücken, hat nicht funktioniert. Es wurden Erdarbeiten vorgenommen, hat auch nicht funktioniert. Und nach kam man auf die Idee, wie man das Ding irgendwie retten kann. Heute steht der schiefe Turm von Pisa, voraussichtlich wird er in 300 Jahren wieder in der Gefahr sein zu kippen. Denn das Problem ist, das Fundament, die Sandplatte, auf der er steht, ist immer noch die gleiche instabile Sandplatte, die nach und nach nachgibt und den Turm wieder kippen lässt. Der Boden ist das Problem, das Fundament ist das Problem und der Turm an sich ist super gebaut, der Turm an sich ist eigentlich gerade. Das Problem ist das Fundament, auf dem er steht. Das Fundament ist instabil und gibt ihm keine Sicherheit. Jeder von uns sehnt sich nach Stabilität in seinem Leben. Jeder von uns sehnt sich nach Sicherheit in seinem Leben und danach, dass er irgendwie auf einem guten Grund steht. Jeder von uns sucht nach Halt. Ich suche so oft nach Halt. Und wir sind gerade in der Predigtreihe "So will ich sein". Und das heutige Thema heißt "Ich will stabil sein". Und wir haben heute 5 kurze TED-Talks, 5x5 Minuten, wo 5 Personen euch Dinge weitergeben wollen, die sie erkannt haben. 5 Dinge, die sie gesehen haben, wie Gott Stabilität in ihr Leben gegeben hat. Und wir dürfen mal den ersten willkommen heißen. Stefan wird uns den ersten Stabilmacher vorstellen. Lass mal Applaus geben für Stefan. Stefan, wir sind gespannt, was du uns heute Morgen zu sagen hast.
Danke, Lukas. Die Überleitung ist nicht so schwierig. Gott ist ein Baumeister. Er ist ein Baumeister, er ist ein Architekt und der Christ ist ein Baustein. Dieses Bild des Glaubens finden wir in der Bibel an mehreren Stellen. Gott, der baut und zum Bauen setzt er erstmal das, was jeder Baumensch macht, er setzt ein Fundament hinein. Das Fundament ist Jesus. Das macht er. Korintherbrief. Jesus ist das Fundament. Und dann baut er sein Gebäude weiter und er braucht die Abmassung, die Maßen und da setzt er Ecksteine rein. Ecksteine, die geben die Richtung, die geben praktisch die Länge und die Breite des Gebäudes. Er setzt einen Eckstein hinein, das ist Jesus. Und dann, eins weiter, genau. Und dann setzt er einfach fest, wo es anfängt und wo es aufhört. Womit es anfängt und womit es aufhört. Er vollendet sein Gebäude und das ist Jesus. Das haben wir hier im Hebräerbrief, heißt es, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Und somit hat er Fundament, Eckstein, Anfang und Ende gesetzt. Sein Gebäude steht auf dem Papier. Er hat es geplant, er hat alle Eigenschaften des Gebäudes schon festgelegt. Und jetzt baut er. Jetzt ist die Frage, womit baut er? Mit diesen lebendigen Bausteinen, die du und die ich bist. Und die Frage ist, kann er das? Ist es stabil? Kann er mit so einem Material bauen? Bist du stabil? Und du weißt genauso wie ich, wenn du ehrlich bist, dass das nicht stimmt, dass es so vieles, du merkst in dir, also eigentlich tauge ich eigentlich nicht so gut für das Bauen. Wie kann Gott mit mir bauen? Das kann er. Und das kann er aus ganz einfachem Grund, weil er nicht mit deiner Kraft und mit deiner Stabilität rechnet, die du nicht hast, sondern indem der Baustein in ein stabiles Gebäude hineingefügt wird, wird es stabil. Die Stabilität, die du bekommst, die kommt nicht von dir. Die Stabilität, die du bekommst, die kommt von Jesus. Fundament, Eckstein, Anfang und Ende. Und in diesem Rahmen, in deinem Leben, bekommst du Stabilität. Es ist Gnade. Es ist Gnade, dass so ein Gebäude schon steht. Gott hat es geplant. Es heißt, dass er in dir ein Werk angefangen hat und dass er das auch zur Vollendung bringen wird. Und genau das, dieses Geschenk der Gnade in Christus, ist genau das, was dein Leben stabil macht. Die Bibel nennt das Gnade. Es ist etwas, was Gott getan hat, ohne dein Zutun, was du geschenkt bekommst. Und indem wir das tun, was wir in unserem Vers haben, wo es heißt, schaut auf Jesus, dann schaust du genau auf das. Du schaust auf ein Fundament, auf einen Eckstein, auf der Anfänger und Vollender in deinem Leben, in deinem Glauben. Und du schaust weg von dir. Wenn ich auf mich schaue, dann werde ich nur Unstabilität sehen. Da werde ich verzweifelt. Und deswegen bekommst du nur Stabilität, indem du weg von dir schaust auf Jesus. Ja. Rettung kommt von uns, für uns immer von außen. Wir sind nicht wie der Baron von Münchenhausen, der sich praktisch durch eigene Haare aus dem Wasser rausziehen kann. Stabilität bekommst du nicht in dir, du brauchst sie von Jesus. Schaut auf Jesus. Er wankt nicht und du schaust auf ihn, das macht dich stabil.
Yes, Amen. Christus macht dich stabil, die Gnade macht dich stabil und ist ein kostenloses Geschenk an dich und du darfst sie annehmen. Vielen Dank, Stefan, starke Worte. Eine Sache, die ich geschenkt bekommen habe, die ich kostenlos bekommen habe, ist die beste und wichtigste App auf meinem Handy. Google Maps. Ich muss ganz ehrlich sagen, ohne Navigationsgerät wäre ich aufgeschmissen persönlich. Also ich kann mir schon so einige Straßennamen merken und ich wohne ja auch schon seit 23 Jahren hier in Pforzheim. Aber wo die westliche KF wirklich ist, habe ich nach 23 Jahren mir einfach nicht merken können. Und deswegen brauche ich ein Navigationsgerät. Ja? Ich weiß nicht, warum es so ist. Ich kann mir Namen super merken, aber Straßennamen sind für mich wie Schall und Rauch. Und deswegen brauche ich ein Navi. Wer von euch kennt es noch? Wer von euch braucht ein Navi, wenn er unterwegs ist? Ohne Navi komme ich irgendwo an, aber niemals am Ziel. Ich brauche dieses Navigationsgerät, damit es mir eine Sache gibt, Stabilität. Ich brauche das Navigationsgerät zur Stabilität. Und hier kommen wir zum zweiten Stabilitätsgeber Gottes, und zwar Gottes Wort. Gottes Wort. Und zwar lesen wir in 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17 folgendes. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Richtig stark, oder? Die Bibel, Gottes Wort, ist nicht einfach irgendwas, was Menschen sich halt mal aufgeschrieben haben und irgendwie sich mal so erfunden haben. Es ist auch nicht ein Buch, was einfach vom Himmel gefallen ist, sondern Gott ist Menschen begegnet, hat sich Menschen gezeigt und die haben das aufgeschrieben, was er ihnen offenbart hat durch seinen Heiligen Geist. Und dann geht's weiter. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Sie überführt uns von Sünde. Sie bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und zu jedem guten Werk gerüstet. Gott haut hier sein Vision Statement über die Bibel raus. Der Werbesatz, der stärker ist als TomTom, Garmin oder irgendein anderes Navigationsgerät. Und macht hier ganz klar, für was seine Bibel, für was sein Wort da ist. Die Bibel ist dazu da, um uns die Wahrheit zu zeigen, um unsere Schuld und unsere Sünde offenbar zu machen, um uns den richtigen Weg zu zeigen und um uns zu zeigen, wie ein Leben aussieht, das Gott gefällt, ein Leben aussieht, das ihn ehrt. Und mit der Schrift, mit Gottes Wort, sind wir gerüstet für jede Aufgabe, die uns im Alltag begegnet. Gott will dir Stabilität geben durch sein Navigationsgerät, die Bibel. Will dir Stabilität geben durch sein Wort, durch die Schrift, durch das Buch, das dir zeigt, wer er ist, wie er ist und was sein Herzschlag ist. Wenn du Stabilität in deinem Leben möchtest, dann lade ich dich dazu ein, fang an, in der Bibel zu lesen. Lies nicht die Bibel als irgendeine Geschichte, lies nicht die Bibel als irgendeinen Roman oder als Begleitlektüre auf der Toilette. Wenn es mal wieder irgendwie die Zeitschrift im Supermarkt nicht gab, dann... Sondern fang an, die Bibel zu lesen als Gottes Wort, das es in dein Leben hineinsprechen darf. Und es wird dir mehr und mehr Stabilität geben. Ich habe mir eine Sache angeeignet, wenn ich Bibel lese. Ich setze mich an meinen Schreibtisch, ich schlage die Bibel auf. Und dann rede ich mit Gott und ich spreche ein Gebet und sage, Gott, ich will jetzt in deinem Wort lesen, ich werde jetzt in deiner Schrift lesen und ich erwarte, dass du zu mir redest. Ich will dieses Buch nicht einfach nur lesen, um es gelesen zu haben, nicht einfach nur, um im Bibelleseplan irgendeinen Haken dran zu machen, sondern ich erwarte, dass du mir heute begegnest und ich will heute von dir lernen. Und so ähnlich bete ich dieses Gebet jedes Mal, weil ich mir ganz bewusst machen will, dass Gott mir in der Bibel begegnen kann. Und ich will dich einladen, genau auf diese Art und Weise der Bibel zu begegnen. Erwarte von der Bibel, dass sie in deinen Alltag hineinspricht und erlaube ihr, dass sie dich verändern darf. Und genauso wie du beim Navigationsgerät alle paar Minuten mal draufschauen musst, um zu schauen, ob du noch auf dem richtigen Weg bist, um zu schauen, ob nicht vielleicht gerade ein Stau ist oder du auf den nächsten McDonald's-Parkplatz abfahren kannst, genauso ist es auch so wichtig, dass du regelmäßig in die Bibel reinschaust. Genauso wie es zu spät ist, wenn du alle 3 Tage auf dein Navigationsgerät schaust, genauso ist es auch zu spät, wenn du nur einmal in der Woche Bibel liest. Die Bibel kann dir Stabilität geben. Die Bibel als Navigationsgerät gibt dir Stabilität, wenn du regelmäßig drauf schaust und wenn du der Bibel erlaubst, in dein Leben reinzusprechen. Denn die Bibel ist nicht da zur Information, sondern zur Transformation und sie will dich gerne verändern. Sie will dir die Wahrheit zeigen. Sie will Schuld und Sünde in deinem Leben aufdecken. Sie will dir den richtigen Weg zeigen. Und sie will dir zeigen, wie ein Leben aussieht, das Gott gefällt. Die Bibel ist das Navigationsgerät. Sie zeigt uns den richtigen Weg. Wir sitzen immer noch am Steuer. Wir müssen uns entscheiden für die richtige Richtung. Und ganz oft können wir das nicht. Und das ist so gut zu wissen, dass Gott uns Kraft gibt, dass Gott uns befähigt, diese Schritte zu gehen. Und darüber hören wir im nächsten Talk von Joel. Joel, erzähl uns davon, über Gottes Kraft und davon, wie er uns befähigt, Dinge zu tun, die wir sonst nicht tun könnten.
Yes. Hey, ich freue mich, das erste Mal. ich will euch über den Heiligen Geist etwas erzählen. Und der Heilige Geist, man fragt sich, okay, wofür ist er da? Also in der Bibel steht, er ist der Tröster oder er ist Gottes Kraft. Und ich glaube, dass wir ihn brauchen, um ein stabiles Fundament zu haben in unserem Leben. Und ich habe mir so gedacht, okay, wie erzähle ich euch jetzt was über den Heiligen Geist? Und ich habe mir gedacht, hey, ich nehme das größte Vorbild, das wir alle haben, Jesus zum Beispiel. Und in Lukas 2 erfahren wir von der Geburt von Jesus. Und ich spule jetzt mal vor bis zu Lukas 3, wo er 12 Jahre alt ist. Er ist im Tempel mit seiner Familie beim Pessachfest. Und was passiert? Seine Eltern verlieren ihn in der Menge. Und nach 3 Tagen voller Sorge finden sie ihn. Und wo ist er? Er ist im Tempel und diskutiert mit den Gelehrten. Und das waren die Top-Leute der damaligen Gesellschaft. Also wenn jemand eine Frage wusste oder eine Antwort wusste, die intelligent klang, das waren diese Leute. Und diese Leute, steht in der Bibel, waren verblüfft von dem Wissen, was dieser kleine Junge hatte. Und an dieser Story erkennt man schon, hey, Jesus, es war ein krasser Typ. Hey, mit 12 Jahren hat er Fragen und Antworten gestellt, die diese Gelehrten nicht beantworten konnten. Und wenn man aber weiter vorspult, bis zur Taufe von Jesus, erfährt man, hey, okay, er war ein krasser Typ, aber wann hat er denn wirklich angefangen, Wunder zu tun und Kranke zu heilen? Und in Lukas 3, 21 steht, als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, ließ sich auch Jesus taufen. Als er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in Gestalt einer Taufe auf ihn herab. Und eine Stimme vom Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Hey, das war dieser Moment, in dem in Jesus' Leben ein radikaler Wendepunkt war. Weil ab diesem Zeitpunkt geschahen im Namen von Jesus Zeichen und Wunder. Hey, wir erfahren von so vielen Sachen. In Lukas 4, 35 erfahren wir von Austreibungen. Hey, Jesus hat durch die Kraft des Heiligen Geistes Menschen befreit von dämonischen Einflüssen, von schlechten Einflüssen. Er hat Menschen geheilt. Er war bei seinem Freund Simon eingeladen und hat seine Mutter von Fieber geheilt. Und in Lukas 4, 14 erfahren wir, hey, Jesus kehrte in der Kraft, die ihm der Heilige Geist verlieh, nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Hey, und ich finde es so stark, dass wir hieran sehen, hey, Jesus muss genauso in Verbindung mit dem Heiligen Geist seinen Dienst vollbringen. Ja? Er hat in einer engen Beziehung mit Gott gelebt und seine Kraft hatte aus dem Heiligen Geist. Und ich denke, dass wir uns da ein Vorbild nehmen können, dass wir neu anfangen können, hey, woraus tanken wir unsere Kraft? Ist es so, dass wir denken, wir sind stark, wenn wir uns, keine Ahnung, stundenlang vorbereiten auf irgendwas? Oder fangen wir an, auch in der Beziehung zum Heiligen Geist zu leben? Ja, und ich will euch heute einladen, hey, fangen wir an zusammen, neu unsere Beziehung zum Heiligen Geist zu leben und es wird unser Leben radikal verändern. Und hey, schauen wir auf Jesus, er hat's gemacht und wenn er es nötig hatte, hey, dann haben wir es so viel mehr nötig, oder?
Yes. Yes, richtig stark. Punkt Nummer 1, Gott will dich stabil machen, dadurch, dass er dich in ein Gebäude einsetzt, das schon stabil ist. Punkt Nummer 2, Gottes Wort als Navigationsgerät gibt dir Stabilität. Und Punkt Nummer 3, die Kraft für ein Leben, das Gott gefällt, gibt dir Gott selbst durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist nichts anderes als Gottes Gegenwart hier auf dieser Erde. Das Coole ist, wir haben in dem ersten Talk davon gehört, dass Gott ein Gebäude baut. Und zu einem Gebäude gehört ja nicht nur ein Stein, sondern es gehören viele Steine. Und Moni, du darfst nach vorne kommen. Ich bin gespannt auf das, was du als nächstes zu sagen hast, auf das, was uns Stabilität geben kann.
Ich möchte reden über Stabilität durch Gemeinschaft. Und dabei denke ich als erstes mal an eine Elefantenherde. Und als zweites an den Duden. An den Duden denke ich deshalb immer, weil ich gern zu jedem Thema eine verbindliche Definition hätte. Und Gemeinschaft wird da definiert als Gruppe von Menschen, die verbunden ist in einer gemeinsamen Anschauung. Unsere gemeinsame Anschauung ist Jesus. Das haben wir gehört. Und Jesus ist unsere Basis. Und Jesus stiftet auch diese gemeinsame Anschauung und auch unsere Gemeinschaft. Er sagt in Matthäus 18, 2-3, ich bin mit dabei. Nun ja, er sagt es weniger salopp, er sagt, wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Aber im Endeffekt können wir uns das einfach merken, wenn wir in seinem Namen versammelt sind, da ist er auf jeden Fall schon mal da. Dann rüstet er uns auch aus zu dieser Gemeinschaft. Er gibt uns Gaben, und zwar jedem von uns. Da gibt es so ganz hohe Aufzählungen in Epheser 4, Vers 11, dass es so Gaben gibt wie Lehrer und Hirte und Evangelist und so weiter. Aber ich weiß, dass er auch in jeden Einzelnen von uns hier Gaben reingelegt hat. Da gibt es den guten Zuhörer, es gibt denjenigen, der immer treu da ist, es gibt den, der immer betet, es gibt den Tröster, es gibt die etwas unliebsamen Ermahner und es gibt auch die praktischen Helfer. Und mit diesen Ausrüstungen sollen wir Gemeinschaft leben. Er gibt uns dazu Regeln. Also wir müssen nicht einfach so überlegen, wie machen wir das jetzt, sondern er hat Regeln, zum Beispiel in 1. Petrus 4, Vers 10. Da heißt es, dient einander mit diesen Gaben, die ich euch gegeben habe, also die Jesus gegeben hat. Und wenn ich jetzt diese Regeln zugrunde lege, dann habe ich, wenn ich jetzt an die Elefantenherde denke, 4 verschiedene Größen, nämlich S, M, L und XL. Und so ist auch unsere Gemeinschaft. Also bei der Elefantenherde ist es so, small, ganz klein, wenn ein Elefantenjunges auf die Welt kommt, dann kümmert sich die Mama drum. Also die sind eine ganz, ganz enge Verbindung und das weicht ihr nicht von der Seite. Und Kara hat gesagt, ja, das hängt sich sogar mit dem Rüssel an den Schwanz der Mama, dass es sie ja nicht verliert. So, das ist so eine ganz kleine Gruppe. Und diese kleine Gruppe erfahren wir, wenn wir zu zweit oder zu dritt zusammen sind. Wo gehe ich denn eigentlich hin, wenn ich wirkliche Probleme im Alltag habe, wenn mich mein Alltag überrollt, ich total im Stress bin, wenn ich von Sorgen belastet bin, wenn ich nachts nicht mehr schlafen kann, wenn vielleicht in der Ehe Probleme sind, wenn mit meinen Kindern, mit meiner Familie Schwierigkeiten auftauchen, wenn ich selber ganz verwirrt bin, was mache ich dann? Ja, ich gehe zu Jesus. Aber manchmal bin ich auch im Glauben etwas verwirrt. Oder irgendwie weiß ich nicht hin noch her und ich weiß nicht, wo geht mein Leben hin. Ich habe irgendwelche sonstigen Schwierigkeiten mit der Bibel oder whatever. Also ich hatte mal vor Jahren echt so eine Zeit, wo irgendwie alles zusammenbrach durch den Tod von meiner Oma. Und da ist mein gesamtes Gebäude irgendwie ins Wanken gekommen. Und da habe ich gemerkt, meine Familie wäre jetzt echt überfordert damit, wenn ich mit all meinen Belastungen auch noch käme, weil die hatten selbst genug Belastungen. Und ich als Mama konnte das irgendwie nicht mehr alleine tragen. Und da habe ich gemerkt, ich kann jeden von euch im Endeffekt ansprechen und sagen, bete mit mir. Und das habe ich tatsächlich mit 2, 3 Leuten gemacht. Und das war jetzt nicht irgendwie, dass wir eine Freundschaft vorher hatten, sondern die Freundschaft hat sich wirklich daraus entwickelt. Aber es hat angefangen mit einem Gebet, es hat angefangen mit einer Offenheit, damit, dass ich sage, hey, ich kann jetzt nicht mehr, ich bin hier am Ende. Und alleine mit Jesus beten, ja, das hilft mir schon, aber wenn ich gerade mit ihm Probleme habe, weil ich da gerade etwas verwirrt bin, dann brauche ich jemanden, der mich auch wieder zurechtrückt. Und das erfahre ich eben in dieser kleinen, ganz kleinen Gemeinschaft am besten, denn da kann ich ganz offen und ehrlich sein, da kommen wir an die Wurzel. Und da steht in Galater drin, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und das ist dieses Lastentragen. Und das wird dann nicht so sein wie beim Elefant, der dann groß wird und dann davon geht, sondern man wird groß und man wird Partner von demjenigen, mit dem man betet. Und dann verschiebt sich das teilweise auch. Also war ich mal schwach, wurde ich getragen. Ist der Partner oder die Partnerin schwach, wird sie getragen. Und das gibt mir totale Stabilität. Also das ist dann meine nächste Basis, wo ich sagen muss, jawohl, wenn mal was ist, dann gehe ich zu meiner Freundin inzwischen. Ja, und gerade diese Woche habe ich das mehrmals gemacht, weil ich war ziemlich erkältet und auch psychisch etwas schwach. Und da es jetzt WhatsApp gibt, also eines der wenigen Medien, das ich auch kapiere, konnte ich geschwind rauslassen, bin krank. Und dann kam sofort zurück, ich bete. Und das hilft so, ich kann es euch nicht sagen, es tut einfach gut. Jetzt zur Elefantenherde weiter, es gibt die Gruppe M. Das sind die, die dann schon so zu der Elefantenfamilie gehören. Das sind die Onkels und die Tanten, die das Kleine irgendwie auch begrüßen und betatschen mit den Rüsseln und dann auch mit aufziehen und in der Erziehung dann so auch mit dabei sind, dass etwas Kleines dann wirklich entsteht und hochkommt. Und das findet bei uns quasi statt, so in Hauskreisen oder Kleingruppen. Da geht es dann auch um den Einzelnen, aber hauptsächlich um gemeinsames Bewältigen von Alltagsproblemen und von Bibelstudium. Da wird es dann so sein, dass man gemeinsam nachdenkt und auch hier ist das Prinzip natürlich der Schwache in der Mitte, aber man will gemeinsam vorwärts. Und dann kommt die Elefantengruppe L. Inzwischen ist unsere Elefantengruppe an der Wasserstelle angekommen und da nehmen sie gute Nahrung, gutes Wasser in sich auf und das wäre quasi unser Gottesdienst. Wenn wir uns hier jetzt so versammeln, dann sind wir im Endeffekt nichts anderes wie an einer guten Wasserstelle. Wir haben eine super Leitung über Öli, wir haben tolle Älteste, wir haben guten Input und da können wir echt auftanken, Kraft nehmen und auch stabil sein. Also für mich ist es immer das gemeinsame Erlebnis, das Wir-Gefühl und die Kaffeemaschine.
Die Wasserstelle.
Die Wasserstelle, ja. Und da haben wir auch ein ganz tolles Bild in unserer Bibel, und zwar im 1. Korinther steht es drin, ihr seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied. So, jetzt sage ich es mal ein Beispiel. Wenn jetzt heute nur das Glied Moni, also ich, hier wäre und ihr wärt alle so wie ich, dann würden wir hier ein Lagerfeuer machen und mit einer Glampfe Lieder singen. Mehr nicht. Denn also in meiner Begabung liegt es nicht, mit Kindern in den Kindergottesdienst zu gehen. Und was absolut nicht meine Begabung ist, ist Technik. Ich könnte nicht die Heizung auf warm stellen, irgendwie über irgendwas. Ich könnte keinen Mischpult anmachen und auch nicht die Kaffeemaschine. Alles, was ich euch bieten könnte, wäre hier ein Lagerfeuer und mich mit einer Gitarre. Und seltsamerweise hat Öli mich auch noch nie gefragt, hier oben zu singen. Also, ihr seht, ich brauche euch als Glieder. Ja? Und das gibt mir auch Stabilität, wenn ich weiß, ich komme hier rein, ich habe Leute, die auf dem gleichen Weg sind, mit den gleichen Problemen, mit den gleichen Freuden. mit der gleichen Sorge und vor allem die singen können. Und dann gibt es noch diese Gemeinschaft XXL. Sagen wir mal, an unserer Wasserstelle von den Elefanten kommen noch andere, die ist groß genug. Und dann hat ein toller Elefant hat erkannt, Mann, da gibt es noch ein Schlammloch. Und alle gehen in das Schlammloch rein. Und sie kommen raus und sie sehen alle gleich aus. Das sind für mich solche Dinge wie die Holy Spirit Night zum Beispiel. Oder aber auch irgendwelche Konzerte. Da tauche ich ein in so ein globales Erlebnis von ganz vielen Christen, die sich nur auf Gott ausrichten, auf einen guten Input. Da kann ich mich fallen lassen und untergehen lassen. Die Elefanten erfahren dort, dass sie ihre Haut schützen vor Sonneneinstrahlung und vor Trockenheit und dass irgendwelche Parasiten da dann weggemacht werden. Und ich erfahre da drin so ein Gemeinschaftsgefühl. Und das gibt mir absolute Kraft für den Alltag, weil ich weiß, ich bin hier nicht allein auf dem Weg. Und außerdem, was auch noch in Stabilität drin ist, ist diese Resistenz gegen Einflüsse von außen. Und das ist für mich dieses Bild von diesem Schlamm hier auf mir drauf.
Wow, vielen Dank, Moni. Der vierte Stabilitätsgeber, das Wasserloch, die Kaffeemaschine und der Schlamm auf unserer Haut. Sehr, sehr gut. Vielen Dank, Moni. Was für ein starkes Bild haben wir eigentlich, oder? Das Bild vom Leib, das Bild vom Körper mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Gliedern. Jeder hat eine unterschiedliche Begabung. Jeder sieht ein bisschen anders aus. Im Bild vom Haus gesprochen, jeder ist ein bisschen ein anderer Stein. Da gibt es schöne Edelsteine vielleicht. Da gibt es praktische, dicke, fette Itong-Steine, die die Wände sind und weiß ich was alles. Und so gibt es ganz, ganz viele verschiedene, die ein wunderschönes Haus ergeben, das durch Christus getragen ist. Und das ist die Gemeinde, das ist hier diese Kirche, ein guter Stabilitätsgeber für deinen Alltag. Und jetzt kommen wir noch zum letzten, zum fünften Stabilitätsgeber. Da dürfen wir noch mit einem Applaus Jürgen begrüßen.
Es ist Freitagnachmittag im Büro, die letzten Stunden vor dem Wochenende. Manche Kollegen zählen ja schon ab Montag, aber ich rede gerade mit meinen Mitarbeitern noch, wie lange die so da bleiben. Und dann kommt Wolfgang zur Tür rein. Wolfgang ist ein Kollege, der meistens abends der Letzte auf dem Stockwerk ist und das Licht ausmacht. Wolfgang ist einer, der immer mal auch über die viele Arbeit schimpft. Und ich will ihm einfach was Nettes sagen und sage, hey komm, Wolfgang, wir gehen heute pünktlich nach Hause. Mit der Antwort, die dann kam, hätte ich nie gerechnet. Ich hätte erwartet, okay, ich muss noch eine E-Mail schreiben oder ich muss dem Kunde noch die Zeichnung schicken. Aber er hat gesagt, ach, ich bleibe noch ein bisschen. Meine Arbeit macht mir Spaß und ich mag das, was ich tue. Er ist Projektleiter, so wie ich. Er ist eine stabile Stütze in der Firma und er macht seine Arbeit mit Hingabe. Hingabe, kurz zusammengefasst, mit ganzem Herzen vollen Einsatz bringen für etwas oder jemand, der dir sehr wertvoll ist. Zweitens, radikale Hingabe. Radikale Hingabe hat Jesus gelebt. Er hat die Hingabe hier auf der Erde für dich und mich gelebt. Du bist ihm wertvoll, weil er der Schöpfer ist. Er ist dein Schöpfer. Und seine Hingabe, die war so radikal, dass er sogar sein Leben für dich gegeben hat. Wenn ich mir das so bewusst vor die Augen führe, dann sage ich so schnell mal aus Leidenschaft, Jesus, ich gebe dir alles hin. Die Leidenschaft ist aber wie ein Feuer. Das Feuer, das ist ganz schnell verbrannt. Es geht aus. Und die Hingabe ist aber dann dasjenige, was das Feuer am Brennen hält. Dann gibt es die erzwungene Hingabe. Funktioniert das? Also ich habe vorher die Definition gesagt von Herzen und wenn ich irgendwas erzwinge, dann kann das nicht von Herzen sein. Noch bevor ich Fahrzeugführer meines Dreirades wurde, das bin ich, habe ich zu Hause täglich Familienandacht gehabt. Und früher war alles noch ein bisschen strenger. So habe ich ziemlich schnell die Bibelverse kennengelernt. Trachte zuerst nach dem Reiche des Herrn und so weiter. Oder denn wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Aber dieser Druck, der hat mich nicht wirklich zur Hingabe gebracht. Der hat mir nicht geholfen. Und trotzdem, Punkt 4, Hingabe ist einfach besser. Ja. Römer 12, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Das sind zwei Verse komplett voll mit Ermahnungen. Hingabe durch Zwang, habe ich gerade gesagt, geht nicht. Aber ich habe den Vers trotzdem für meine 5 Minuten ausgewählt, die vielleicht auch 6 werden. Gott will für mich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Und ich soll ihn sogar darin prüfen. Nee, das war zu früh. Ich will dir kurz mit dem Beitrag von Dr. Hirschhausen klar machen, warum ich auch will, dass Gott für mich einfach das Gute tut. Hingabe an Gott, weil Gott weiß, was für mich das Beste ist. Der Dr. Hirschhausen, ich glaube, die meisten kennen ihn. Wenn nicht, gibt es nachher noch einen QR-Code zum Abscannen. Der Dr. Hirschhausen, der war unterwegs in einem Job und hat er frei gehabt und ging ins Zoo. Und dort hat er ihn getroffen, den Pinguin. Der Pinguin steht auf dem Felsen in der Sonne und er steht da und denkt, oh, ein armes Würstchen, kleine Flügel, untersetzte Statur. Und irgendwas hat Gott doch da vergessen, er hat gar keine Knie. Eine ganz klare Fehlkonstruktion. Als er noch so dasteht und über den Pinguin nachdenkt, wie er da ist, springt dieser ins Wasser von seinem Fels runter. Nächstes Bild. Wow, was für ein hervorragender Schwimmer. Ist echt schnell und krass wendig. Und mit der Energie von 1 Liter Benzin kann so ein Pinguin 2000 Kilometer weit schwimmen. Das ist wirklich total 1000-mal besser als alles, was ein Mensch bezüglich Effizienz irgendwie bauen kann. Und zuvor dann noch drüber nachgedacht, eine Fehlkonstruktion. Nächste. Gott sieht mich als meinen Schöpfer und genau das ist entscheidend für das, was ich am besten kann. Und wenn du als Pinguin geboren wurdest, dann kannst du dich noch so sehr anstrengen, du wirst nicht zur Giraffe. Wenn du dich ihm hingibst, wird dein Leben mehr erfüllt sein, als mit den Dingen, nach denen du vielleicht selber strebst. Er, der Schöpfer, kennt genau den Platz, an dem du deine maximale Erfüllung und Zufriedenheit bekommst. Ich bin davon überzeugt, wenn ich Gott mein Leben einbeziehe, dann wird mein Leben glücklicher und stabiler sein. Und wenn ich meinen eigenen Weg gehe, dann werde ich so sein wie ein Pinguin auf dem Sand. Timon, ich brauche meinen Schlüssel. Der letzte Punkt, ich will noch mit einem Bild abschließen. Gib deinen Autoschlüssel ab. Stell dir vor, du sitzt in einem alten Lada mitten in Russlands Weiten. Du hast den Schlüssel und du hast das Auto. Aber du kennst dich total gar nicht aus. Würdest du einfach losfahren? Hinten im Auto sitzt ein Einheimischer. Mit dem kannst du dich ein bisschen verständigen, er spricht Englisch und er hat einen Taxischein. Würdest du nicht ihm den Schlüssel lieber geben? Ist es so, dass Jesus auf deinem Rücksitz deines Lebens sitzt? Du schaust ab und zu in den Rückspiegel, du sprichst ein kurzes Gebet oder machst eine kurze Andacht und weiter geht's? Oder darf Jesus das Lenkrad deines Autos haben? Ich glaube, wenn du dich Jesus hingibst, wenn du ihm die Autoschlüssel gibst, dann wird durch diese Hingabe dein Leben einfach stabil. Amen.
Wow, stark, starkes Bild. Vielen Dank, Jürgen. Wir haben über 5 Stabilitätsgeber heute Morgen gesprochen, über 5 Stabilitätsgeber heute Morgen gehört. Nummer 1, wir werden stabil, wenn wir unser Leben Christus geben und wenn wir uns verstehen als ein Teil seines Bauwerks. Wenn wir erkennen, dass wir aus Gnade leben und dass Gott alles für uns schon getan hat und wir dieses Geschenk nur noch annehmen müssen. Nummer 2, wir werden stabil, indem wir Gottes Navigationsgerät zur Stabilität unseres Lebens werden lassen, indem wir regelmäßig in seinem Wort lesen, indem wir regelmäßig auch das umsetzen, was wir lesen und uns danach richten. 3, Gott will uns Stabilität geben, dadurch, dass wir uns nach seinem Heiligen Geist ausstrecken und ihm auch die Erlaubnis geben, in uns zu wirken und in uns zu arbeiten. Gott kann uns Stabilität geben durch Gemeinschaft. Hey, herzlich willkommen, du bist hier an einem guten Stabilitätsort mit einer Wasserstelle, wo du auftanken kannst, wo Menschen da sind, die dir Stabilität geben können. Hey, denn keiner von uns ist in der Lage, irgendwie alleine durchs Leben zu gehen. Gott hat uns so geschaffen, dass wir beziehungsfähig sind und dass wir Beziehungsmenschen sind. Wir brauchen die Beziehung zum Nächsten. Wir brauchen die Gemeinschaft untereinander, um ein stabiles Leben leben zu können. Und Punkt Nummer 5. Wir bekommen Stabilität durch Hingabe. Wenn du dein Leben Jesus hingibst, wenn du ihm anfängst zu dienen durch deine Gaben und durch deine Fähigkeiten, wird Gott dir Stabilität geben. Und ich will heute Morgen die Frage stellen, willst du Gott einladen, dir Stabilität zu geben? Gibst du Gott heute Morgen die Erlaubnis, dich stabil zu machen? Das Ganze ist ein Prozess, es passiert nicht irgendwie über Nacht, es passiert nicht dadurch, dass Gott dir über Nacht irgendwelche Superkräfte oder sonst irgendwas gibt, sondern ist ein Prozess, der Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte dauert. Aber ich glaube, gerade die Leute, die schon lange mit Jesus hier unterwegs sind, die können sagen, dass Gott ihnen immer wieder begegnet ist und ihnen immer wieder neu Stabilität gegeben hat durch viele verschiedene Dinge. Lass uns einmal kurz die Augen schließen, einfach aus Gründen der Privatsphäre und der Konzentration. Und ich will heute Morgen fragen, willst du Jesus Christus, der für dich am Kreuz gestorben ist, für deine Schuld und für deine Sünde, der am Kreuz gestorben ist, um dir Stabilität und ein festes Fundament zu geben, willst du ihn heute Morgen in dein Leben einladen? Willst du ihm die Erlaubnis geben, an dir zu arbeiten und dein Fundament festzumachen? Lässt du dich heute Morgen einsetzen in dieses Haus, das er schon gebaut hat, dieses Haus, das stabil ist? Dann gib mir doch einfach kurz ein Handzeichen, damit ich weiß, dass ich für dich beten kann. Yes, danke schön. Ja, danke Jesus, dass wir wissen dürfen, dass du uns Stabilität gibst. Danke, dass wir nicht irgendwie versuchen müssen, selber stabil und stark zu sein, sondern dass wir uns auf dich als Fundament stellen dürfen, in der Gewissheit, dass du uns trägst, Gott. Hey, ich bete für jeden Einzelnen, der sich gerade gemeldet hat, Gott, ich bete darum, dass du ihm begegnest und dass du ihm Stabilität gibst, Herr. Stabilität durch deine Gnade, Stabilität durch dein Wort, Stabilität durch deinen Heiligen Geist, durch die Gemeinschaft mit anderen Christen und durch Hingabe. In deinem Namen beten wir und wir sagen als ganze Gemeinde, Amen, Amen. Wenn du dieses ganze Thema noch vertiefen willst und nur noch ein paar extra Infos zur Stabilität haben willst, haben wir 3 super Buchempfehlungen, die findest du da hinten auf der Fensterbank. Wir haben einmal das Buch Unfertig von Andreas Boppart, das ist der, der beim Allianz-Gottesdienst gepredigt hat. Und er schreibt in seinem Buch darüber, wie wir als Nachfolger von Jesus leben können und wie wir Gott täglich einladen können, uns zu verändern und uns zu begegnen. Dann haben wir Buch Nummer 2, Löwenherz, ist von Leo Bigger, dem Gründer der ICF-Bewegung und gerade auch für jüngere Leute gedacht. Da geht es viel um die Identität und wie ich mutig leben kann und wie ich ein Leben führen kann, das Gott ehrt. Und Buch Nummer 3, Einzigartig, mit Ich am Ende, da geht es viel um deine Identität. Wer bist du? Wer darfst du sein? Und was wünscht sich Gott für dein Leben? 3 super Bücher. Wenn du Interesse hast, dieses Thema zu vertiefen, was ich dir unbedingt empfehle, dann darfst du dich gerne hinten auf die Bestellliste eintragen. Auf der linken Seite siehst du die ungefähren Preise für die Bücher. Und dann werden wir die Bücher bestellen und dir nächste Woche schon das Buch mitbringen.